Berührt euch das nicht auch? Sicherlich tut es das. Lasst uns nun unsere Häupter beugen im Gebet. Herr, wie es schon ausgedrückt worden ist in diesem lieblichen Lied, wie groß bist du? Und wir denken an diesen Morgen, was würden wir tun, wenn es nicht um deinetwillen wäre? Und wenn wir darüber nachdenken, dass du so groß bist und dass deine Liebe dich zwingt, an uns zu denken, dann kann meine Seele das kaum fassen. Das stimmt. Ich bete, dass du uns heute segnen wirst, jetzt wo wir weiter in den Gottesdienst gehen und uns das Brot des Lebens sprichst, welches die Offenbarung Christi ist. Denn wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Bruder Ungreen kommt regelmäßig hier ins Tabernakel. Er lebt in Memphis, Tennessee. Er und seine Mutter und seine Frau, die gesamte Familie kommt ins Tabernakel. Doch sehr selten schaffe ich es, ihn zu hören, weil ich immer so beschäftigt bin. Aber an diesem Morgen war ich fest entschlossen, ihn zu hören, wie er sein Lied singt. Er sang eins meiner Lieblingslieder, Down from His Glory. Es sind meine Lieblingslieder und ich hatte das große Vorrecht, seinen Vater zu treffen heute Morgen. Das erste Mal, dass ich dieses Vorrecht hatte, ein feiner Mann. Und Bruder Ungreen, sein Vater wird niemals von uns gehen, solange sein Sohn lebt, Morris, denn sie sehen sich sehr ähnlich. Und seine Frau, das ist Bruder Morris Ungreens Mutter, hat diese letzten 15 Jahre durch die Gnade Gottes gelebt. Sie war sicherlich eine große Inspiration für mich, das zu sehen, durch solch dunkle Stunden zu gehen wie sie und dennoch festzuhalten an Gottes unveränderlicher Hand. Es zeigt uns die Echtheit des Christentums und des Glaubens von denen, die daran glauben. Ich bin sehr glücklich dafür an diesem Morgen. Wir hatten gerade eine Hochzeit dort unten. Zwei meiner Kinder haben geheiratet. Kinder des Tabernakels. Unser kleiner Billy Simpson und das kleine Mädchen von Myers. Sie waren schon eine ganze Weile ein Liebespaar, Cheryl. Sie haben auch Verwandte hier. Oder die kleine Cheryl Myers hat welche hier mit Bruder Ungreen. So freuen wir uns mit ihnen. Ich sehe, sie haben Platz genommen, nachdem sie geheiratet haben. Sie sind direkt zurück in den Gemeindesaal gegangen, sich hingesetzt, um der Predigt zu folgen. Diese Kinder hatten immer einen tiefen Platz in meinem Herzen, weil sie so respektvoll dem Wort gegenüber sind. Sie lieben das Wort. Ich denke nicht, dass, weil ich sie meine Kinder nenne, dass sie deswegen besser sind als andere Kinder. Doch sie schauen auf mich und ich schaue zu Gott für sie. Der kleine Billy wollte heiraten, doch dann hatte er Angst, dass er in die Armee gehen musste. Dort waren noch zwei oder drei weitere in der gleichen Lage. Und diese Jungen kamen zu mir und sagten, Bruder Branham, wir wollen keine Würger sein oder so etwas in der Art. Aber wir möchten, dass du Gott fragst. Und sie gaben mir als Grund, dass sie sich von der Armee fernhalten wollten, wenn sie könnten. Nicht, weil sie das Land nicht verteidigen wollen durch etwas, was sie tun können. Doch der Grund war, dass wenn sie dorthin gehen würden, dann würden sie unter die falschen Leute geraten. Dort in diesen, ich weiß nicht, wie er das nennt, PX oder wie er das nennt. Und dann kämen sie dorthin, wo diese halbnackten Frauen sich herumtreiben. Das ist kein Ort für einen christlichen Jungen. Und so gewährte Gott ihre Bitte. Und nun kommt dieser kleine Billy an diesem Morgen, um diese kleine, feine Cheryl zu heiraten. Wir freuen uns mit ihm. Und wir wünschen ihm das Allerbeste in Gottes Königreich für sie. Dies war eine großartige Zeit für uns. Wir hatten eine gute Sonntagsschullektion hier heute Morgen. Eine ganz gefüllte Gemeinde. So sind wir sehr glücklich. Und oftmals, Prediger, ermutigt es uns zu sehen, dass die Menschen kommen, um uns zu hören. Denn wisst ihr, du sprichst nicht so gerne zu leeren Bänken. Wir würden genauso sprechen, wenn nur eine Person hier wäre. Und doch ist es ein gutes Gefühl, wenn man denkt, wenn dieser dort es verpasst, dann wird der andere es verstehen. Seht ihr? Und das verändert es und macht es herrlich. Und nun, gerade in dem letzten Interview, dies ist, wenn wir uns damit gerade so schnell beschäftigen können. Ich traf Bruder Boutlier, als ich herauskam, und ich hatte ihn noch nicht gesehen, seitdem ich hier bin. Ich sagte, wo warst du? Ich sagte, wo warst du? Ich sagte, ich habe den Truthahn für das Essen fertig gemacht. Truthahn für das Essen fertig gemacht. Dass ich ein wenig Gewicht verloren hätte. Er sagte, du?
Gewicht verloren hätte. Er sagte, du?
Ich sagte, du hast dich kein bisschen verändert. Er sagte, du auch nicht. Ich sagte, das nenne ich Diplomatie. Ich sagte, aber weißt du, ich habe mich verändert. Und zwar von 170 zu 145. Also habe ich mich sicherlich verändert. Und meine Anzüge, die sind auch ein bisschen zu groß für mich. Und jemand hat mir vor kurzem erst einen neuen gegeben, damit ich ihn hier tragen kann. Einen, der nicht über die Schultern hängt und sich an der Hüfte wälzt. Aber ich versuche, mein Bestes für Jesus Christus zu tun, während ich eine Chance habe, es zu tun. Und eurer lieben Gegenwart. Ich habe es gerade in dem Raum erzählt, ich sah den großen Heiligen Geist einen Krebs vom Leib einer Frau hinwegnehmen, direkt dort. Sie ist eine Frau aus Texas. Und eine Frau sitzt dort, und ich habe niemals eine Person gesehen, die nervöser ist als sie, die Frau eines Predigers. Das war vor ein paar Minuten. Und der Herr zeigte mir eine Vision, wie sie dort saß, und ich sah sie. Sie rief nach New York an, und sie wollte es hierher schaffen. Sie hatte nur 5 Minuten, dann sah ich ihren Ehemann, der ein Magenleiden hat. Und die Ursache für dieses Magenleiden war sein Interesse für seine Frau. Allmächtiger Gott, verschaffe dieser Frau, die dort sitzt, Ruhe. Sie sitzt dort und schaut mich gerade jetzt an. Was ich dir auch noch sagen möchte, Bruder, dein Magenleiden ist vorbei. Seht ihr? Ja, du wirst gesund werden und zurückkehren ins Werk des Herrn. Nun, wenn ihr etwas seht, das der Herr tut, davon werdet ihr nicht satt. Ihr möchtet einfach mehr, mehr, mehr und mehr. Und nun, letzte Nacht hatten wir eine großartige Gebetsversammlung. Das ist gut, das ist fein, die Hände auf die Kranken zu legen. Ist eine gute Sache. Manchmal ist das alles, was es benötigt. Und dann gibt es einige, bei denen etwas tief verborgen ist, was sie nicht herausfinden können. Und dann musst du die Person nehmen und herausfinden, was es ist. Seht, dort ist etwas, was sie behindert. Etwas, das im Weg liegt. Und ein kleiner Schatten wird es hinwegbewegen. Nun, diese kleine Frau dort drinnen vor ein paar Minuten, sie war so nervös, so aufgeregt, armes kleines Fräulein, sie kam nicht mal zu Atem, sie war nur, schnappte nach Luft und benahm sich einfach so. Nun, was ihr tun müsst, das ist ein kleiner Einblick, seht, es ist ihren Geist zu fassen, seht ihr, dann projiziert ihr euren Gedanken auf sie. Seht ihr? Und ihr ändert euer Denken. Seht ihr? Wenn das geschieht, dann könnt ihr sie auf Christus fokussieren und dann kann sie weitergehen. Aber ihr müsst ihre Denkweise ändern. Sie kann sich nicht selbst verändern. Sie rennt im Kreis und ihr müsst sie da rausheben. Da ist etwas Kleines drin enthalten, das euch...
How could that versucht little baby lay in under that mother's arms have been dead since 9 o'clock that morning?
Wie konnte dieses kleine Baby dort in den Armen der Mutter liegen? Es war seit 9 Uhr morgens tot und tief in jener Nacht. Wo war dieser kleine Geist? Du musst gehen und diesen Geist finden und ihn zurückbringen. Und wenn du siehst, wie er zurückkommt, dann kannst du dich im Namen des Herrn erheben und ihn rufen. Seht ihr? Dann wird es geschehen. Aber wenn du das nicht tust, verschwendest du nur deinen Atem. Es ist nichts wirklich Mysteriöses. Es ist Gott für dich, dich selbst aus dem Weg schaffen und den Heiligen Geist tun lassen, was immer er mit dir tun möchte. Das ist alles. Das Wichtigste bei jeder Gabe ist, die eigenen Vorstellungen zu lassen und Christus tun lassen. Dann, was immer gesagt wurde, wenn du wissen willst, ob das Christus ist oder nicht, ist es nur eine Sensation, dann halte ich davon fern. Wenn es nur eine Gefühlsregung ist, dann halte ich davon fern. Aber wenn es im Wort geschrieben ist, dann ist es Gott. Beurteile immer alles, dass irgendein Geist dir sagt, durch das Wort. Das Wort. Gehe niemals weg von diesem Wort. Wenn du das tust, dann bist du verloren. Nun, bevor wir hier bis Mittag sind und nur so geredet haben, lass uns die Bibel aufschlagen und einige Schriftstellen lesen. Und dann werden wir, ich liebe Gottes Wort. Ich weiß, dass wir es alle tun. Ich wollte heute Morgen predigen oder die Sonntagsschule lernen über die verborgenen Geheimnisse Gottes von Vorgrundlegung der Welt, wie sie geoffenbart sind in Jesus Christus. Und ich hatte keine Gelegenheit, das alles darzulegen. Ich vergaß über die bevorstehende Hochzeit. Vielleicht schaffe ich das nächste Mal, wenn ich komme. Nun werde ich aus 3 Stellen in der Bibel lesen. Zuerst möchte ich aus Philipper 1 lesen. Das erste Kapitel von Philipper, beginnend mit dem 19. Vers bis zu Vers 22. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Nun gehen wir zum Römerbrief. Und wir wollen beginnen in Römer 8, dem 35. Vers, als Grundlage für den Text, den ich nehmen will. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet.
In all these things we are.
Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In Apostelgeschichte 2, der 30. Vers. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze. Das ist viel Schrift, ein wenig von einer Stelle zu anderen gegangen in der Bibel. Aber wir wissen, dass wenn so viel Schrift gelesen wurde, dann werden wir etwas finden, das uns hilft. Möge Gott uns nun helfen, während ich dieses Thema behandeln möchte, an diesem Morgen über das Wort Absolut, ein Absolut. Nun, als ich diesen Text anschaute, nahm ich das Wörterbuch zur Hand. Ich dachte, was? Jemand sagt ständig, das ist absolut, die Wahrheit. Absolut, das ist es. Ich dachte, was ist das für ein Wort? Was bedeutet das? Absolut. So nahm ich das Wörterbuch, um zu schauen, was es bedeutet. Webster sagt, es ist vollkommen in sich selbst, unbegrenzt in seiner Kraft. In erster Linie eine höchste Autorität. Seht ihr? Vollkommen in sich selbst, unbegrenzt in seiner Kraft und eigentlich eine höchste Autorität. Das Wort absolut. Und ich möchte dies sagen und vertraue, dass ihr diese Worte erfasst, denn ich bin kein geschulter Geistlicher in dem Wie und der psychologischen Weise, wie man etwas faszinierend rüberbringt, was die Menschen fesselt. Das Einzige, was ich mache, ist das Beste zu machen, was ich kann. Für meine Freunde, die Christus mir gegeben hat, und ich möchte, dass sie meine Gedanken über Christus erkennen. Nun, jede große Errungenschaft ist an ein Absolut gebunden. Du kannst nicht durchs Leben gehen, ohne ein Absolut zu haben. Du kannst nichts erreichen, ohne dass es ein Absolut ist. Denn das ist der schlussendliche Verankerungspunkt. Es ist das Gestell zum Anbinden am Ende der Reise. Es ist der Ort, wo du an etwas befestigt bist.
In the day that we're living in now,
in diesem Tag, in dem wir jetzt leben, wo alles so brüchig ist, so zerbrechlich und außer Kontrolle, da meine ich, dass diese Botschaft sehr zeitgemäß ist, besonders für die Christen, die gerade jetzt durch ihre tiefen Wasser gehen. Die christliche Gemeinde geht gerade durch die tiefsten Wasser, denen sie seit 2000 Jahren begegnet ist. weil wir an einen Punkt kommen, an dem der Christenheit etwas vorgelegt wird, etwas, worüber sie eine Entscheidung treffen müssen. Und ich denke, dass die christliche Gemeinde etwas haben muss, wovon sie wissen, dass sie darin befestigt sind, nicht hin und her getrieben wie ein Blatt, das vom Wind auf dem Wasser bewegt wird, wie die Bibel sagt, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Die Winde kommen und wehen, das kleine Blatt in diese Richtung, und dann kommen andere Winde, der Nordwind, der Südwind, der Ostwind, der Westwind. So kommt ihr nirgendwo hin. Ihr seid nicht gefestigt. Das christliche Leben sollte ein gefestigtes Leben sein. Es sollte etwas sein, ein Prinzip, an das ihr gebunden seid, das mehr als das Leben selbst ist.
Und
du musst etwas haben, an das du befestigt bist. Manche Leute sind an ihr Geschäft gebunden. Manche sind an ihre Familie gebunden. Manche sind an eine Glaubenssatzung gebunden. Manche sind an ihren Militärposten gebunden. Wir haben verschiedene Dinge, an die wir gebunden sind. Aber ich glaube, als ein Christ sollten wir eher an das gebunden sein, von dem wir wissen, dass es richtig ist.
Be tied to your family.
Denn du könntest an deine Familie gebunden sein.
Your wife could leave you.
Aber deine Frau kann dich verlassen.
You might be tied to the army.
Du könntest an die Armee gebunden sein.
You might get killed.
Doch du könntest getötet werden.
And you might be tied,
und du könntest an alles Mögliche gebunden sein, doch alles hat ein Ende.
But there's got to be a final.
Aber es muss einen letzten Verankerungsfall geben.
That man has got to,
da muss es etwas geben,
for his eternal,
woran der Mensch sich befestigen muss für seine ewige Bestimmung. Denn wenn du in dein Werk vertraust, wenn dein Werk zu Ende ist, dann ist es vorbei. Wenn deine Familie stirbt, dann ist es vorbei. Aber es gibt nur eine Sache, von der ich denke, dass sie der letzte Verankerungspfahl ist. Und ich glaube, dass Paulus einen Verankerungspfahl in seinem Leben hatte. Und dort möchte ich einsteigen, wenn wir das so sagen können, und möchte über diesen Verankerungspfahl sprechen. Er sagte, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Nun, Christus war das Absolut von Paulus. Er war sein Verankerungspfahl. Er war das Ende aller Diskussionen. Es war Christus, der sein Verankerungspfahl war. Paulus hatte diesen Verankerungspfahl nicht immer. Er war an die Gruppe der Pharisäer gebunden gewesen. Und er musste trainiert und unterrichtet werden, sodass sie ihn annehmen konnten und er sich an ihrem Pfahl festbinden durfte. Aber eines Tages war er auf der Straße nach Damaskus und er begegnete Jesus von Angesicht zu Angesicht. Und von da an schnitt er sich los von diesem pharisäischen Verankerungspfahl und er band sich sofort wieder fest daran, dass Jesus, von dem er wusste, dass er gekreuzigt war, gestorben und wieder auferstanden war. Paulus wusste das, denn er begegnete der Person. Das veränderte ihn sofort. Von da an war er nicht mehr derselbe. Er begegnete nicht nur einem Buch, er begegnete nicht nur einem Glaubensbekenntnis, er begegnete der Person, Jesus Christus. Wer bist du, Herr? Er sagte, ich bin Jesus. Lass uns über die Bekehrung ein paar Momente nachdenken. Ich glaube, Paulus war ein aufrichtiger Mann. Da dies eine Sonntagsschullektion ist, wollen wir es auch so lernen wie in der Sonntagsschule. Ich glaube, dass Paulus ein tief aufrichtiger Mann war und dass an ihm nichts anders war als bei allen anderen. Alle Propheten waren Männer so wie wir. Die Bibel sagt es so in Jakobus 5. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Er hatte seine Auf und Abs, sein Drinnen und Draußen sein, und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte. Und Paulus war die gleiche Sorte von Mensch wie wir. Er hatte seine Fragen, seine Zweifel und er war ein ehrlicher Mann. Er gehörte einer der besten religiösen Sekten an, die es in der Welt gab. Und er wurde ein Lehrer dieser Sekte, gelehrt von einem großen Lehrer, Gamaliel, welches einer der größten Lehrer seiner Zeit war. Seine Eltern gaben Acht, dass es etwas in Paulus Leben gab, und sie arbeiteten schwer, um ihn zur Schule schicken zu können, damit er im gesamten Gesetz Gottes unterwiesen werden konnte. Und mit tiefer Aufrichtigkeit glaubt er jedes Wort davon. Und er hatte von dieser niedrigeren Klasse von Menschen gehört. Und dass dort ein sogenannter Prophet war in seiner Gruppe, die sich in Galiläa geformt hatte, von dem man berichtete, dass er Wunder tat und Kranke heilte. Aber diese Sekte, der er angehörte, wollte nicht zugeben, dass dieser Mann ein Prophet war, dieser Jesus von Nazareth, weil er sich nicht ihnen angeschlossen hatte. Paulus konnte also selber nicht dorthin gehen, weil seine Sekte daran nicht glaubte. Und sie warnten ihn davor. Und Paulus, der es ehrlich meinte, dachte, wenn diese Sache nicht von Gott ist, und meine Kirche sagt, sie ist nicht von Gott, dann gibt es nur eine Sache zu tun, und zwar sie loszuwerden. Er sagte, man muss es aus dem Weg schaffen, weil es ein Hindernis wäre, ein Gewächs, etwas Bösartiges. Und gegen den Glauben seiner Sekte, so nahm er sich in seinem Herzen vor, dass er gehen und dieses bösartige Gewächs hinausschneiden würde, wie er es nannte, oder seine Kirche es nannte. Wegschneiden von seiner feinen pharisäischen Gruppe. Eines Tages hatte er Briefe in seiner Tasche vom hohen Priester, um alle Menschen zu verhaften, die in diesem Zustand waren, denn das war die Aufgabe, für die Paulus bestimmt war. Er war dort auf dem Weg hinab in die Stadt Damaskus. Sie hatten sie rückstellen können dort in Jerusalem. Sie hatten Stephanus gesteinigt und Paulus ließ ihn steinigen, bezeugte es und hielt die Mäntel. Nun wollte er dort hinunter und dieselbe Sache tun und dieses große Hindernis loswerden. Aber dann, es muss um die Mittagszeit gewesen sein, gegen 11 oder 12 Uhr, da wurde er hinabgeworfen. Und als das geschah, da schaute er hinauf und dort stand ein Licht vor ihm. Und eine Stimme sprach aus dem Licht, Saul, Saul. Und die Frage, warum verfolgst du mich? Paulus wusste, beziehungsweise Saulus, er wusste, dass sein Volk diesem gleichen Licht gefolgt war, seit sie aus Ägypten ausgezogen waren. Und wenn, habt ihr jemals die Lamsa-Übersetzung der Bibel gesehen, dass das alte hebräische Zeichen für Gott ist ein dreieckiges Licht. So in etwa wie dieses hier. Und das sind die drei Attribute Gottes in einer Gottheit. Und dieses dreieckig geformte Licht, die drei in einem, was ein Gott ist, war ein Zeichen für die Hebräer, für Gott, Licht. Und als Mose ihn am Busch begegnete, dann sagte er, ich bin, was immer gleich bleibt. Diese drei Sachen, gestern, heute und für immer, derselbe Gott. Und Mose begegnete ihm am brennenden Busch, es war ein Licht. Und als er die Kinder Israels aus der Wüste führte, war er der Engel des Bundes, den Mose durch Glauben sah und Ägypten verließ, die Schande Christi als größer erachtend als die Schätze Ägyptens. Durch Glauben erkannte Mose, dass es Christus war, die Salbung. Und die Salbung war auf keinem besonderen Mann, sondern sie war dort in Form der Feuersäule, seht ihr? Und dieselbe Salbung kam hinab bei seiner Taufe und ging hinein in Christus und wohnte in ihm. Johannes wusste, dass er es war. Er sagte, der, auf den du den Geist, der sie aus Ägypten in die Wüste geführt hat und aus der Wüste ins verheißene Land, auf wen du die dreieckige Form Gottes kommen siehst und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit heiligem Geist und Feuer tauft. Nun, Paulus hatte noch nicht das Vorrecht gehabt, dies zu sehen. Aber um es euch vor Augen zu führen, den Juden war es strikt verboten, vor einem Götzen niederzufallen oder etwas in der Art. Doch als er dieses große Licht sah, da wusste er, dass es der Herr war. Herr bedeutet Besitzer. Kontrolle über. Er hätte nicht einfach irgendetwas Herr genannt, dieser treue Hebräer, der er wusste, dass dies ein Geist war. Aber beachtet, er wusste, dass diese Feuersäule dieselbe war, die sein Volk geführt hatte. Und dann erwiderte er und sagte, Herr, wer bist du? Wer bist du? Ich möchte wissen, wer du bist. Du begegnetest dem Mose in dem Namen des Ich Bin. Aber ich möchte einen Moment anhalten mit diesem Gedanken. Jesus, als er auf Erden war, gesalbt mit dem, was sie sahen, beachtet. Er sagte, ich komme von Gott, der Geist, das Licht, die Feuersäule. Und ich kehre zurück zu Gott. Und er war Fleisch gemacht, damit er für unsere Sünden sterben konnte. Der nach seinem Tod, Begräbnis, Auferstehung und Himmelfahrt, nachdem er hinaufgefahren war, am 40. Tage fuhr er hinauf und am 50. Tage kehrte er zurück in der Form einer Feuersäule unter die Leute und teilte sich selbst auf in Feuerzungen und setzte sich auf jeden von ihnen. Und sie wurden alle gefüllt mit dem Heiligen Geist und begannen in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Seht, Gott teilte sich selber auf. Gott war zuerst in einer großen Feuersäule. Gott kundgetan in einem menschlichen Leib. Jetzt Gott, der sich unter sein Volk aufteilt. Die Feuersäule spaltete sich auf und senkte sich auf jeden von ihnen, wie Feuerzungen. Abgespaltete Zungen setzten sich auf sie. Abgezweigtes Feuer, abgespaltete Feuerzungen setzten sich auf sie. Und sie wurden alle damit erfüllt und begannen in Sprache zu sprechen, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Nun seht ihr, wir sind kein getrenntes Volk. Wir müssen in Einheit sein, weil jeder von uns einen Teil Gottes hält. Und wir müssen zusammenkommen, und dann ist die Feuersäule in ihrer Fülle manifestiert, in ihrer Fülle. Wenn die Gemeinde zusammensitzt an himmlischen Örtern, dann ist die Fülle der Kraft Gottes in seiner Gemeinde. Jeder von uns hat dann geistliche Gaben und geistliche Ämter, und das Zusammenkommen bringt die Feuersäule wieder zurück. Und Paulus erkannte, dass es der Herr war. Und er sagte, Herr, wer bist du, wenn ich dich verfolge? Er sagte, ich bin Jesus. Und es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Und Paulus wurde befohlen, sich zu erheben und hinabzugehen in die Straße, die man die Gerade nennt. Und dort war ein Prophet, der vorbeikam, der hieß Ananias. Und er sah eine Vision und taufte ihn. Und er ging hinab nach Arabien für 3 Jahre, um die Schriften zu studieren und zu erkennen, was es mit dieser Feuersäule auf sich hat, die ihm erschienen war. Nun, wir finden heraus, dass Paulus für den Rest seines Lebens dies als Verankerungspfahl hatte. Er war Gott begegnet von Angesicht zu Angesicht. Und er war von Gott beauftragt. Was für ein Verankerungspfahl. Welchen Absolut. Das war das Ende jeder Diskussion. Das war das Ende von allem für Paulus. Jeder Streit. Alles war weg. Es interessiert mich nicht, was die Pharisäer sagen, die Sadduzäer sagten oder irgendjemand anders. Er war Gott begegnet, bestätigt durch das Wort, und das beendete die Angelegenheit. Das war der Rest seines Lebens. Denn er hatte Gott manifestiert gesehen. Und es wurde ihm bewiesen, dass es Gott war, durch das Wort und durch die Gestalt und Form, in der er war, und durch eine hörbare Stimme, die ihm genau sagte, was es war. Nun, das war eine große Sache. Kein Wunder, dass er sagen konnte vor Agrippa, ich war der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam. Er war daran gebunden. Dort war etwas Echtes. Etwas, das er kannte. Etwas, das ihn niemand hätte nehmen können. Nun heute, wenn wir nur auf eine Ausbildung vertrauen oder eine gewohnheitsmäßige Weise der Ausbildung, um die Bibel zu erklären, dann erfassen wir es nur durch ein geistiges Auffassungsvermögen. Aber kein Mensch hat das Recht, hinter das Pult zu gehen, das Evangelium zu predigen, bis er diesem nicht von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. So wie Mose am Rande der Wüste, egal wie gut er ausgebildet war oder was immer geschehen war. Seine Ängste und Fragen wichen, weil er mit Gott auf heiligem Grund gestanden hatte, und das konnte ihm niemand nehmen. Und jeder Mann oder jede Frau, die ein Erlebnis mit Gott hat, ist derselben Feuersäule begegnet auf dem heiligen Grund eures Herzens. Es gibt keinen Theologen, keinen Teufel, rein gar nichts, sagte Paulus. Nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges, weder Tod, Krankheit, Sorge kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Es ist ein Verankerungspfahl. Du weißt, dass etwas passiert ist. Egal, wie sehr die Wissenschaft sich erhebt und dies, das oder jenes sagt. Du bist angebunden. Du wirst eins mit Gott. Er ist in dir und du bist in ihm. An dem Tag werdet ihr wissen, dass ich im Vater bin und der Vater in mir, ich in euch und ihr in mir. Ihr seid an ihn gebunden. Und Paulus hatte ein auf Christus ausgerichtetes Leben. Es war ein anderes Leben, als er vorher hatte. Vorher hatte er eine erlernte Vorstellung, doch dann wurde Christus sein Lebensmittelpunkt. Ein Absolut. Egal, wie sehr Agrippa sagte, du bist von Sinn, Paulus. Das viele Studieren bringt dich um den Verstand. Er sagte, ich bin nicht von Sinn. Und er drang so sehr in Agrippa hinein, dass dieser sagte, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Er erwiderte, ich wünschte mir, du wärst, wie ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Es veranlasst euch, Dinge zu tun, wenn ihr solch ein um Christus zentriertes Leben habt, wie Paulus es hatte, die ihr normalerweise nicht tun würdet. Schaut mal, eigentlich war dieser Mann in der Schrift unterwiesen und normalerweise wäre er in der Linie gefolgt, in der er unterwiesen war. Aber als er Christus zu seinem Absolut machte, seiner höchsten Autorität, dann wurde es ein verändertes Leben. Er handelte anders. Er tat Dinge, die verrückt waren, gemessen an seinen früheren Maßstäben. Und es wird noch dasselbe bewirken, wenn die Gemeinde wegkommen könnte vom Kirchenrat, zurückkommen und Gottes Wort zu ihrer höchsten Autorität machen würde, Gottes Wort zu ihrem Verankerungsfall machen würde, das würde reichen. Aber sie befestigen sich an einer menschengemachten Errungenschaft und es ist vorprogrammiert zu versagen. Aber die Bibel sagte, dass sie es tun würden. Doch es wird eine Braut geben, die vor Grundlegung der Welt erwählt wurde, welche an diesem Verankerungsfall befestigt sein wird. Ich kann die Ewigkeit sehen, wie sie hineinkommt in die Zeit, seit Eden. Und als das geschah, da kam eine Blutlinie hervor, den ganzen Weg bis nach Golgatha. Und von Golgatha verbunden mit dieser Linie, und geht zu Jesus, dem Verankerungsfall. Und an dem Tag, wenn er kommt, um die Sein zu beanspruchen, dann wird jeder, der an dieser höchsten Instanz befestigt ist, auferweckt werden zur Ewigkeit. Warum? Sie waren die ganze Zeit in der Ewigkeit. Sie wurden in der Ewigkeit vorherbestimmt. Sie sind ein Teil Gottes. Sie waren im Anfang in seinen Gedanken. Und wenn dieses große Seil dieser Blutlinie gezogen wird, dieses Zeichen, von dem ich sprach, wenn es von der Erde hinaufgehen wird, dann wird jeder, der im Blut eingeschlossen war, zurück in die Ewigkeit befördert. Doch die einzige Weise, wie das geschehen kann, ist, an dem Absolut befestigt zu sein, an Jesus Christus. Das Absolut, keine Errungenschaft der Menschen. Doch Gott hat ihn von den Toten auferweckt und er ist ein Absolut. Und wir wissen, dass er lebt, weil er hier mit uns ist, in der Kraft seiner Auferstehung und tut dieselben Dinge, die er tat, als er hier auf Erden war. Ich bin an dieser höchsten Autorität befestigt. Es ist das Ende jeden Streits. Ich bin daran befestigt. Das ist mein Leben. Ich war ein Sünder, als Christus mich erlöste. Ich bin etwas begegnet und seitdem es in mich hineinkam, ist alles anders. Und ich bin daran gebunden. Alles, was ich bin, ist genau dort befestigt. Und Gott hat sein Leben aufgeteilt und mich mit ihm leben lassen und ich und ihn in mir. Also sind wir verbunden. Es macht keinen Unterschied, was andere glauben wollen. Der Einzelne ist hieran gebunden. Oder Brennan klopft auf seine Bibel. Das ist eure höchste Autorität. Das ist die letzte Instanz. Und wenn er das Wort ist, dann muss dies die letzte Instanz sein. Dies muss die Angelegenheit beenden. Was immer es sagt, das ist die scharlachrote Schnur. Das ist Christus. Und alles, was dem widerspricht, davon will ich nichts wissen. Was wir wissen wollen, ist, was das Wort sagt. Denn ich bin an Christus gebunden und Christus ist das Wort. Versteht ihr es jetzt? Und der Teil von seinem Wort, der für diese Zeit ausgelost worden ist, sein Heiliger Geist ist hier, um diesen Teil des Wortes zu manifestieren, genauso wie es dort bei seiner Geburt war, Jesaja 9,6, überall in den Schriften. Alles, was über ihn ausgesprochen war, wurde erfüllt. Dort im Lukas-Evangelium sehen wir es. Und er war das Ende. Er war auch das Ende der Weissagung über ihn. Er erfüllte das alles. Die Geschichte, die Lieder, alles, was im Alten Testament von ihm sprach, wurde genau dort erfüllt. Das wurde die unumstößliche Grundlage. Das wurde der Verankerungspfahl des Wortes Gottes für jedes Zeitalter. Und die wirklich wiedergeborenen Menschen dieses Zeitalters, die gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, sie sind der Verankerungspfahl für die Schrift, die in diesen letzten Tagen erfüllt werden muss. Sie sind das Ideal. Es ist Gottes Ideal, weil es sein Wort ist. Und das Wort ist Christus, der Verankerungspfahl. Man kann davon nicht weggehen. Es ist etwas, was euch hält. Wie ich sagte, es lässt euch Dinge tun, die ihr normalerweise nicht tun würdet. Es veranlasste Paulus, Dinge zu tun, die er normalerweise nicht getan hätte. Er veranlasste Mose, Dinge zu tun, die er normalerweise nicht getan hätte. Es veranlasst jeden Mann und jede Frau, Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht tun würden. Es ist etwas, nach dem ihr ausgerichtet seid. Es ist etwas, das euer Stabilisator ist. Es ist der Anker des Schiffes. Das Schiff ist an einen Anker festgemacht, in der Zeit des Sturms. Und wenn Christus dein Absolut ist, dann bist du an ihm befestigt. In stürmischen Zeiten, wenn du das Schiff schaukeln lässt, dann kracht es gegen die Felsen. Aber was man macht, man setzt den Anker. Der Anker sinkt, bis er auf Felsengrund trifft. Und das Schiff ist an diesem Anker befestigt. Es ist das Absolut für das Schiff. Und ein wiedergeborener Christ ist an Christus befestigt und die Bibel ist sein Anker. Es ist die Sache, an die wir gebunden sind. Lass die Organisation, die anderen Sachen, die Wissenschaft oder die Dozenten alles sagen, was sie wollen. Solange Gottes Wort es sagt und verheißt, dann sind wir daran gebunden. Da ist etwas, was uns nicht davon wegbewegen lässt. Das stimmt. Ein wirklich wiedergeborener Christ verbleibt mit dem Wort. Wenn es eine bestimmte Sache sagt und eine Weise, wie man es tun soll, dann ist das die Weise, wie wir es tun müssen. Egal, was irgendein anderer sagt, das ist, was Gott sagt. Daran sind wir gebunden. Ein auf Christus ausgerichtetes Leben. Christus ist auch wie der Nordstern. Die Erde rotiert und die Sterne, die du abends siehst, siehst du auch am Morgen. Die Erde dreht sich einfach darum. Sie verändert die Position der Sterne, allen außer dem Nordstern. Nun, ihr könnt euren Kompass nicht nach dem Abendstern ausrichten, um irgendwohin zu gelangen. Denn was ist am nächsten Morgen? Dein Abendstern war im Westen und am nächsten Morgen seid ihr im Osten. Seht? So funktioniert es nicht. Aber ihr könnt ihn nach dem Nordstern ausrichten. Amen. Und stur danach gehen. Ihr werdet herauskommen. Und das ist ein auf Christus ausgerichtetes Leben. Wenn ihr verloren seid oder verirrt seid, dann ist er euer Nordstern. Dann, wenn er der Nordstern ist, dann ist der Heilige Geist euer Kompass. Und der Kompass wird euch nur zum Nordstern hinweisen. Er wird euch nicht auf ein Glaubensbekenntnis oder eine Kirche verweisen. Er wird euch nicht auf eine Sensation zeigen oder was auch immer. Er bleibt geradewegs auf den Nordstern gerichtet. Er ist euer Nordstern. Wenn ihr verirrt seid, vielleicht treibst du herum in den Kirchen oder solchen Dingen. Aber der Kompass, der Heilige Geist, wird direkt auf das Wort zeigen, welches Christus ist, und dich konstant halten. Binde dich daran. Was wäre, wenn es keinen Nordstern gäbe? Wie würde ein Mann auf einem nebligen Meer dann seinen Weg finden? Was wäre es, wenn es keinen Heiligen Geist gäbe, der euch zum Wort Gottes führt, um es zu manifestieren und zu beweisen? Was würdest du dann tun in dieser Stunde? Der Heilige Geist zeigt nur auf das Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern durch ein jedes Wort. Nicht Teile des Wortes, sondern jedem Wort, dem Gesamten. Jedes Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht, dadurch lebt ein Mensch. Er ist dein Absolut in deinem Leben. Er ist auch dein Nordstern. Wisst ihr, wir müssen etwas haben, zusammen, das den Streit beendet. Wisst ihr, es gab eine Zeit, in der die Tischmanieren davon abhingen, was eine bestimmte Frau sagte. Ich glaube, ihr Name war Emily Post. Ich kann mich irren, ich glaube aber, es stimmt, Emily Post. Egal, ob Emily Post sagte, nimm dein Messer und iss die Bohnen damit, das war dann Usus. Warum? Sie war das Absolut der Tischmanieren. Das stimmt. Wenn sie sagte, iss sie mit deinen Händen, dann würdest du sie mit deinen Händen essen. Warum? Diese Nation machte sie zum Absolut für Tischmanieren. Jawohl. Es gab eine Zeit, als Deutschland ein Absolut hatte. Und das war Hitler.
It was an absolute.
Er war ein absolut. Es war egal, was andere sagten. Wenn Hitler sagte, tu es, dann hast du es getan. Das hätte ich dir geraten. Er hatte das letzte Wort. Es gab eine Zeit, in der Rom ein Absolut hatte. Das war Mussolini, der Diktator. Ein Mann kam eine Minute zu früh zu ihm. Da hat er ihn in seinem Wagen erschossen und hinausgeworfen und sagte, ich sagte nicht eine Minute zu früh, sondern rechtzeitig. Ein Absolut. Was immer er sagte, das mussten sie tun. Es drehte sich um ihn. Er sagte, er würde die ganze Welt zwingen, sich um sein Wort zu drehen. Doch sie dreht sich um Gottes Wort. Es gab eine Zeit, als Ägypten ein Absolut hatte. Das war der Pharao. Ich war einmal in Ägypten, um mir diese Stätten anzuschauen. Und du musst Meter tief graben, um die Throne zu finden, auf denen sie saßen. Die Kaiser von Rom. Und als ich in Rom war und dort in Ägypten. Seht ihr? Es hat sich zu historischem Staub gewandelt, weil es die falsche Art von Absolut war. Das stimmt. Es ist verkehrt. Es versagte. Es war ein menschengemachtes Absolut. Und jedes menschengemachte Absolut und jede menschliche Errungenschaft muss zu Staub werden. Es muss zu Staub werden. Es ist die falsche Art. Daher versagt es. Denk nur an unsere Nation. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn jemand etwas getan hat und sie versuchen es hier vielleicht über ein kleines Gericht in der Stadt, dann geht es weiter. Und schlussendlich kommt es vor den obersten Gerichtshof. Der oberste Gerichtshof ist das nationale Absolut. Er beendet jede Angelegenheit. Unsere Freunde in Kanada können noch zu Königen gehen. Aber in den USA ist es der oberste Gerichtshof. Das ist das Absolut. Manchmal mögen wir dessen Entscheidung nicht, aber wir müssen denen trotzdem Folge leisten. Jawohl, wir stimmen damit nicht immer überein, mögen die Entscheidung nicht, aber es ist das Absolut dieses Landes. Die Nation ist daran gebunden. Es beendet jede Diskussion. Wenn das oberste Gericht sagt, du bist schuldig, dann bist du schuldig. Wir müssen so etwas haben. Wenn nicht, dann wären wir keine Nation. Was wäre, wenn wir so etwas nicht hätten? Sicherlich. Es gibt für alles ein Absolut. Beim Baseball gibt es ein Absolut. Den Oberschiedsrichter. Jawohl. Und wenn der sagt, das war ein Strike, dann war das auch einer. Macht nichts aus, was du sagst, was ich denke, wie ich es gesehen habe, wie du es gesehen hast, so wie er es sagt. Das ist ein Absolut. Wenn er sagt Strike, dann musst du dem zustimmen. Denn so wird es auch festgehalten, als Strike. Was, wenn es keinen Oberschiedsrichter gäbe? Wer hätte dann recht? Einer sagt, das war ein Strike. Der andere sagt, das war kein Strike. Es war ein Wurffehler oder ein... Dann hättet ihr Chaos. Dann wüsste man nicht, wie es weitergeht. Und irgendeinem das Wort muss endgültig sein. Amen. Ich fühle mich gerade sehr gut. Herrlichkeit. Halleluja. Es muss etwas geben, das endgültig ist. Darüber bin ich so froh. Nun gibt es jemanden, der sagen könnte, das ist Sünde. Oder das ist keine Sünde. Darüber bin ich so froh. Ich freue mich über ein Absolut. Kein Diskutieren. Keine Notwendigkeit für Streit. Der Oberschiedsrichter sagte Strike. Und das ist es dann. Speicher es in deinen Gedanken. Das ist ein Strike und geh weiter. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es genau so. Darüber braucht man nicht zu diskutieren. So ist es dann. Er sagt es so. Das ist das christliche Absolut, wenn man ein Christ ist. Gott sagte, tu es auf diese Weise. Und das ist dann die Weise, in der man es tun muss. Kein Diskutieren. Nun, es war nicht so. Kein Drumherum. Gott sagt es so, das beendet die Angelegenheit. Das ist das Absolut für den echten Gläubigen. Jawohl. Was, wenn es so etwas nicht geben würde? Wo wären wir dann? Wären die Methodisten richtig, die Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner oder was wäre richtig? Seht, das ist der Grund, warum wir Chaos haben. Das ist der Grund. Sie haben sich von dem Absolut gelöst. Das ist der Grund, warum sie sich nach anderen Sternen richten. Aber dort ist ein Absolut. Es muss ein Absolut geben. Es muss ein Absolut existieren und es gibt ein Absolut, das Wort. Und was andere sagen, spielt keine Rolle. Jawohl. Nun, wenn wir keinen Oberschiedsrichter in einem Baseballspiel hätten, dann würden sie sich gegenseitig an den Haaren ziehen, zanken und kämpfen, seht ihr? Deswegen braucht das Christentum ein Absolut, um das Haare ziehen, streiten und bekämpfen zu beenden, seht ihr? Das Wort sagt es und das beendet die Angelegenheit. Füge nichts hinzu oder nimm etwas weg. Lass es genau so, wie es ist. Wisst ihr, es gibt ein Absolut im Straßenverkehr, das ist die Ampel. Was wäre, wenn das an einem Morgen nicht funktionieren würde? Oh mein, habt ihr sowas schon erlebt? Ich ja. Ich denke, jeder Fahrer hat das schon mal erlebt. Was wäre, wenn das Haltesignal nicht funktioniert? Dann würde jeder zanken. Die fahren drauf zu und sagen, ich war zuerst hier. Der andere sagt, hör mal, ich muss zur Arbeit. Oh mein. Die Frauen schwingen die Handtaschen und die Männer die Fäuste. Und dann wisst ihr, was Chaos ist. Es muss ein Absolut geben. Etwas, das sagt, dies ist richtig. Schluss aus. Wenn dieses Licht sagt Stopp, dann heißt das Stopp. Wenn es sagt Fahr, dann heißt das Fahr. Wenn nicht, dann habt ihr Schwierigkeiten. Und so ist es auch im christlichen Leben. Es gibt eine Haltelinie und ein Startsignal. Gottes Wort ist dieses Absolut. Das ist Christus. Jawohl. Wenn die Ampel ausfällt, dann kriegen wir Stau. Und ich denke, genau das haben wir gerade in der religiösen Kommandozentrale. Einen Stau von Scheingläubigen, Ungläubigen und sie alle sind zusammen auf einem Haufen. Ihr habt einen Stau. Warum? Sie haben kein Absolut. Einer sagte, nun, wir sind das Absolut. Der andere sagt, wir sind das Absolut. Gott ist das Absolut. Er sagte, lass jedes Absolut neben mir eine Lüge sein. Meins ist die Wahrheit. Deshalb gibt es das Absolut für das Christentum. Und das beendet jede Diskussion. Die Bibel sagt es. Und darum ist es richtig. Jawohl. Es muss für alles ein Absolut geben. Einige haben genauso wie die Kirchen heute ihr eigenes Absolut. Jeder hat sein eigenes. Etwa wie in den Tagen im Buch der Richter. Jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Aber das ist nicht korrekt. Seht, das war, als das Wort und die Propheten, als es das noch nicht gab. Das Wort ist das Absolut. Sie hatten ihr eigenes Absolut. Jeder sagte, er wäre die Wahrheit und der Weg. Wir sind der Wahrheit und der Weg. Aber Jesus sagte, dass er die Wahrheit und der Weg sei. Die Wahrheit, der Weg und das Licht. Stimmt das? Nun, er ist das Wort und das ist das Absolut. Und an jedem kirchlichen Absolut ist nichts dran. Es ist verkehrt. Vergiss es. Der Mensch tut, was recht ist in seinen Augen, aber Gott hat einen Weg, wie er es tun soll. Als Gott und sein Wort und die Propheten fehlten, da tat jeder, was er wollte. Und so ist es auch heute. Jeder sagt, ich gehöre dieser Sache an. Bist du ein Christ? Ich bin ein Presbyter. Bist du ein Christ? Fragte ich dich. Ein Mädchen sagte, ich möchte, dass du weißt, dass ich jede Nacht eine Kerze anzünde. Als ob das etwas damit zu tun hätte. Einen anderen Mann, der in der Gebetsreihe war, fragte ich, ob er ein Christ sei. Er erwiderte, ich bin ein Amerikaner. Was fällt Ihnen ein? Als ob das eine Rolle spielt. Seht, Sie sind an eine Nation gebunden. Der andere ist eine Organisation gebunden, an Dogmen. Aber Christ bedeutet so wie Christus. Und die einzige Weise, wie du so wie Christus sein kannst, ist dadurch, dass Christus das Wort in dir ist. Das ist die höchste Autorität. Das habe ich schon vor meiner Bekehrung erkannt und ich bin froh, dass Gott mich vor der Kirche in die Hände bekam. Ich wusste also, ein feiner Baptistenprediger, Bruder Naylor, er ist heute in der Herrlichkeit. Er kam und redete mit mir. Es gibt viele Menschen, die mit mir geredet haben, als ich versuchte, Gott zu finden. Der Sieben-Tages-Adventist-Prediger wollte, dass ich ihm beitrete und so weiter. Aber ich erkannte, dass wenn ich ein Christ sein wollte, dann konnte ich nicht sagen, ich bin ein Sieben-Tages-Adventist. Das ist zwar in Ordnung, ich bin ein Baptist, das ist zwar in Ordnung, aber ich musste eine größere Sicherheit haben als diese. Ich hatte kein Vertrauen, weil jeder wankte. Ich dachte, irgendwo ist jemand. Irgendetwas muss die Wahrheit sein. Irgendwo. Ich brauche ein Absolut. So nahm ich eins. Gottes Wort. So las ich in dem Wort, dass er das Wort ist. Johannes 1. Und auf dieses Absolut werde ich meine Gemeinde bauen. Das stimmt. Und so nahm ich ihn bei seinem Wort. Offenbarung 22, Vers 19 sagt, wer immer ein Wort davon hinwegtut oder ein Wort hinzufügt, das ist das Absolut. Das ist das Ende jedes Streits. Dies ist das Absolut. Wenn irgendjemand etwas davon wegnimmt oder dazu hinzufügt, Gott sagte, dann nehme ich einfach seinen Teil aus dem Buch des Lebens. Darum musste das das Absolut sein. Und Jesus sagt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern durch ein jedes Wort. Dann wusste ich, dass jedes Wort notwendig war. Es heißt Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung. Das ist die Weise, wie es passieren muss. So wie es geschrieben ist. Dann sagte er, wenn ihr in mir bleibt, er ist das Wort, mein Wort bleibt in euch. Ihr könnt dann bitten, worum ihr wollt. Ich wusste, dass das Absolut des Christentums das Wort Gottes war. Und er war das Wort. Und durch das Annehmen des Wortes, das Wort lebt durch ihn. Und ich wusste, wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch, dann bittet, was ihr möchtet. Wenn du im Wort und Teil des Wortes bist, dann fragst du nur, was das Wort sagt zu fragen. Erkennet den Tag, an dem ihr lebt und fragt dementsprechend. Nun zurück zum Thema. Ich spreche für mich, ich bin befestigt, ich bin an Christus gebunden, an ihn, durch sein Wort. Er ist mein Absolut. Ich fand heraus, dass all diese Kirchen und so ihr Absolut haben. Jede von ihnen hat ihr eigenes Absolut. Die Katholiken, wenn der Papst etwas sagt, dann war es das. Das ist das Absolut der katholischen Kirche. Egal, was der Priester sagt, was der Bischof sagt, was der Kardinal sagt. Wenn der Papst etwas sagt, dann ist das so. Das ist das Absolut. Das stimmt. In der Methodistenkirche und hier in Pfingstkirchen ist das, was der Bischof sagt. Das Absolut. Fertig. Was das Glaubensbekenntnis sagt, ist das Absolut. Bei den Pfingstern zählt, was der oberste Aufseher sagt, ob ihr jemanden einladen könnt für eine Weihungsversammlung oder nicht. Das ist das Absolut. Wenn du ihm nicht zustimmst, dann fliegst du aus der Organisation. Seht, das Wort wird nicht mal beachtet. Seht, ihr bekommt diese Absolute. Jeder hat sein eigenes Absolut. Wisst ihr, ich sage das nicht lästernd, ich sage es um der Wahrheit willen. Ich fühle wie Paulus, als er in Apostelgeschichte 20:24 sagte, auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Ich bin entschieden, nichts anderes unter euch zu können, außer Christus Jesus und diesen gekreuzigt. Ich bin durch diese Absolute nicht beunruhigt. Ob es der Papst ist, ein Bischof, oberster Aufseher, ein Ratgeber, System oder was es ist, das beunruhigt mich nicht. Es kümmert mich nicht, was sie sagen. Das macht keinen Unterschied. Ich bin entschieden, nichts zu kennen, außer Jesus Christus, sein Wort unter uns manifestiert. Daran bin ich gebunden. Das ist mein Anker. Daran bin ich verankert. Seit ich ihm begegnet bin auf dem Weg, da habe ich mich gewandelt. Er hat mich zurechtgerückt. Oh, wie er mich zurechtgerückt hat. Welch eine Mühe hatte er, mich zu berichtigen. Aber seit er mich zurechtrückte, bin ich an ihn gebunden. Ich erkannte, dass das Wort die Wahrheit war und alles, was dagegen ist, falsch ist. Wisst ihr was? Er hatte einen Zweck darin, mich zu erlösen. Er hatte einen Zweck darin, dich zu erlösen. Und ich bin entschieden, durch seinen Willen zu tun. Der Grund, warum er es tat, ich weiß es nicht. Nichts hinzufügen oder davon wegnehmen. Wie ich sagte, Offenbarung 22:19 sagt, dass wir es nicht tun sollen. Wenn er unser Absolut ist, dann kann es nicht anders sein. Dann gibt es keine Möglichkeit, dass es anders ist. Er muss das Absolut sein, die letzte Instanz. Es gab Millionen in Sünde, als ich errettet wurde. Er hatte eine Absicht, als er mich rettete. Oft bin ich der Sonderling, wenn ich unter den Brüdern bin. Ich glaube an Vorherbestimmung, den Schlangensamen, Taufe auf den Namen Jesu Christi und all die anderen Dinge und die Vision und dass die Kraft Christi wieder hier ist, Organisation zu verurteilen und diese Dinge. Ich bin der Sonderling, doch er hatte eine Absicht, als er mich errettete. Er tat es für einen Zweck, er rettete mich, als es Millionen andere in Sünde gab. Doch er rettete mich aus einem Grund. Es gab gebildete Menschen, intelligente Menschen, Theologen, Bischöfe und Doktoren und so weiter auf dem Feld, als er mich errettete. Aber es gab einen Grund, warum er mich errettete. Und ich erkenne, dass das Wort das Absolut ist. Und ich bin daran gebunden und entschieden, nichts anderes zu kennen als Jesus Christus und ihn gekreuzigt. Er hatte einen Grund und ich bin entschieden, diesen Grund zu ergreifen. Egal, was jemand anders sagt. Ich breche nicht die Gemeinschaft mit ihm oder bringe ihn in Verruf, aber ich weiß, woran ich gebunden bin. Er wollte mich in dieser Art. Er machte mich in dieser Art. Ich wurde so gemacht für einen Zweck. Ich musste aus all diesen Fähigkeiten gemacht werden und so weiter, all diesen Unzulänglichkeiten, sodass er es aus mir herausgraben und etwas dort hineinlegen konnte, was sein Wort ist. Und ich bin entschieden, nichts anderes zu kennen als Christus. Christus' Tod war ein Absolut. Es war ein Absolut. Es war das Ende aller Furcht für die, die Angst vor dem Tod hatten. Sein Tod ist also ein Absolut. Menschen fürchten den Tod. Sogar Hiob fürchtete den Tod. Doch als er jene Vision sah, er wusste, dass alles genommen war. Seine Familie, seine Kinder, sogar seine Frau hatte sich gegen ihn gewandt, wegen des Gestanks seiner Geschwüre. Seine Frau sagte sogar, warum sagst du nicht Gott ab und stirbst? Er sagte, du sprichst wie ein törichtes Weib. Seht ihr? Dann als Elihu mit ihm redete, an einem dieser Tage möchte ich euch diesen Namen darlegen, Elihu, und zeigen, dass es Christus bedeutet. Als er in diesem Zustand war und sich alles gegen ihn wandte, dann sah er die Vision des einen Gerechten. Er wollte diesen Mann finden, der für ihn in den Riss treten konnte, der seine Hand auf einen sündigen Menschen und den Heiligen Geist legen konnte und dazwischen stand. Und Gott ließ es ihn sehen, 4000 Jahre vorher. Es war sein Absolut. Er erhob sich und schüttelte sich. Halleluja. Wenn ein Mensch Angst hat zu sterben, dann erhebe und schüttle dich, schau in das Wort und erkenne die Vision Gottes. Er sah die Vision und sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und ich befestige mich daran. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen. Ich bin daran gebunden, sagte er. Er sah es. Es war eine Verheißung Gottes. Er schaute sich die Naturgesetze an. Ich erzählte euch schon über die Kontinuität der Naturgesetze. Die Kontinuität des Wortes, die Kontinuität des Handeln Gottes. Alles ist konstant. Er hat in Hiob 14 gefragt, er sagte, für einen Baum gibt es Hoffnung, wenn er abgehauen wird, für die Blume, wenn sie verwelkt und so weiter. Aber der Mensch legt es nieder und steht nicht wieder auf, er vergeht. Wenn sein Sohn ihm die Ehre erweist, bemerkt er es nicht. Dann sagt er, oh, dass ich mich doch im Totenreich verstecken, dass du mich verbergen würdest an einem geheimen Ort, bis dein Zorn sich wendet. Er hatte Angst vor dem Tod. Doch als er, der ein Prophet war, die Auferstehung Christi voraussah, da rief er aus, mein Erlöser lebt. Beachtet, er nennt ihn Erlöser. Beachtet, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Gott und der Erlöser waren derselbe. Gott und Mensch eins gemacht. Ich werde Gott schauen, den ich selbst sehen werde. Meine Augen werden schauen und keinen anderen. Amen. Niemand anderen als jener Erlöser. Gott, der ist es, den meine Augen schauen werden. Er ist ein Absolut. Er ist das Absolut. Er nimmt dem Tod den Schrecken. Er nimmt alle Furcht hinweg. In Hebräer, im 2. Kapitel, die Verse 14 und 15, beachtet, er nahm Menschengestalt an, um wie ein Mensch zu sterben für alle. Dieser Erlöser kam herab und wurde Mensch, sodass er sterben konnte, der eine Mensch für alle Menschen. Oh, wie tat er es? Warum wurde Gott Mensch? Um die Schuld des Menschen zu bezahlen. Aber am Ostermorgen, da kam er hervor mit den Schlüsseln des Todes, der Hölle und des Grabes. Amen. Gott, der am Kreuz sterben konnte. Doch das Grab konnte ihn nicht halten. Nichts, auch die Hölle konnte ihn nicht halten. Nichts konnte ihn halten. Er auferstand. Er hatte die Schlüssel. Er auferstand. Ein Eroberer. Denn er eroberte sowohl den Tod als auch die Hölle und das Grab. Als auf Erden wandelte, eroberte er die Krankheiten. Er eroberte alles. Er eroberte den Aberglauben. Er eroberte alles, was es zu erobern gab. Und kam hervor mit dem Tod, Hölle und Grab, die Schlüssel an seiner Seite baumelnd. Und fuhr hinauf in die Höhe und gab den Menschen Gaben und kam zurück am Tag zu Pfingsten und übergab sie Petrus an die Gemeinde. Amen. Er ist unser Absolut. Alle Furcht des Todes, weil er lebt, leben wir auch. Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist unsere Rechtfertigung. Gott weckte ihn am dritten Tage auf, um unseren Glauben zu rechtfertigen. damit wir es glauben. Und er weckt ihn auf, um unseren Glauben zu rechtfertigen. Was tat er dann? Er sandte ihn erneut, den Rechtfertiger, weil unser Glaube es glaubt. Der Heilige Geist, Christus, kam hinein für unsere Rechtfertigung, weil wir vom Tode zum Leben übergegangen sind. Und jetzt sind wir Söhne und Töchter, sitzend an himmlischen Örtern in Christus Jesus, der uns durch seine Auferstehung gerechtfertigt hat. Das rechtfertigt uns mit dem Unterpfand unserer Erlösung in uns, dem tatsächlichen Leben Christi, welches in uns basiert. Wie können wir dann das Wort verleugnen, wo er das Wort ist, das uns diese Sicherheit gibt? Der Heilige Geist ist dort. Was ist es? Er ist immer noch der Nordstern. Der Christus ist dieser Nordstern. Und der Heilige Geist ist jene Rechtfertigung, welche den Gläubigen geradewegs auf den Nordstern ausrichtet. Jawohl. Der Heilige Geist wird immer auf das Wort zeigen. Wenn er auf eine Glaubenssatzung oder Kirche zeigt, ist es nicht der Heilige Geist. Er könnte nicht von seinem Wort hinweg zeigen, wo er doch starb, um das Wort zu bestätigen und abzusichern. Amen. Er starb, damit er selbst in das Wort kommen konnte. Er ist das lebendig machende Leben, welches das Wort wieder lebendig macht. Das war der Zweck seines Todes, damit er sich weiterhin durch seine Gemeinde ausdrücken konnte und jedes Wort in jedem Zeitalter genau in der Weise ausführte, wie es ausgeführt werden sollte. Er ist die Dynamik der Mechanik. Was ist die Mechanik der Gemeinde? Apostel, Propheten, Lehrer und so weiter. Und er ist die Dynamik, die es antreibt. Und es funktioniert durch eine bestimmte Dynamik, welche benannt ist. Er ist das Feuer, welches das Benzin entzündet. Er ist das Feuer, welches im Verbrennungsraum ist, dass wenn das Wort in diese Verbrennungskammer gegossen wird, er derjenige ist, der es anzündet. Er ist derjenige, der es bestätigt. Er ist die Auferstehungskraft. Er ist Gott, er ist das Feuer. Das ist, was er ist. 1. Timotheus 3, Vers 16 sagt, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gesehen von den Engeln, aufgenommen in die Herrlichkeit. Er war Gott, der kam, um den Platz der Sünde einzunehmen. Jawohl. Und als er, Gott, ihn am dritten Tage aufweckte, geschah es für unsere Rechtfertigung. Deshalb ist er, erhoben zu Rechten der Majestät in der Höhe, ein Mittler, um Fürbitte für unsere Schwachheiten zu tun, während wir sie ihm bekennen und uns selber stellen. So wird das Wort, die Verheißung, in uns gelegt und unser Glaube erweckt das Wort zum Leben, weil Christus in uns ist, der das Wort lebendig macht. Wie sehr wünschte ich, dass die Gemeinde das sehen könnte. Alle Diskussionen, aller Streit wären vorbei. Das wäre das oberste Gericht. Das ist der Nordstern. Halleluja. Das ist das Ende jeden Streits. Das ist das Ende aller Fragen. Das ist das Ende von allem. Gott hat es so gesagt. Das ist das Absolut. Befestige dich daran. Paulus sagte, da ist nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges. Kein Tod, Krankheit, bloße Gefahr. Nichts kann uns davon scheiden. Wir haben uns an ein Absolut gebunden. Er sagte, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Dann kann nichts anderes bestehen. Das ist das Absolut. Er ist unser Absolut, weil wir die Sicherheit der Auferstehung haben, der er in uns auferstanden ist. Woher wissen wir es? Er lebt. Er tut hier genau das, was er tat, als er auf der Erde war. Er ist dieselbe Feuersäule. Wir haben das Bild dort. Er ist derselbe in der Gemeinde. Er ist heute hier und handelt in seinem Leib genauso, wie er es damals tat. Wenn das Leben einer Wassermelonenrebe in einen Kürbis getan wird, dann kann es niemals in einen Kürbis hervorbringen. Das geht nicht. Es wäre eine Wassermelone, weil es das Leben einer Wassermelone ist. Und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, dann bittet, worum ihr möchtet. Ihr werdet Wassermelonen ernten. Amen. Das ist Absolut. Ich weiß, es ist die Wahrheit. Gottes Wort. Er ist unser Absolut. 2. Thessalonicher 4. Dort lesen wir, wir werden zusammen mit unseren Lieben entrückt werden, um ihm in der Luft zu begegnen. Oh, wie unser Herz höher schlägt bei jenem Wort in diesem Buch. Amen. Gott sagt, wir werden entrückt, um unsere Lieben zu treffen. Amen, sagt das Wort in meinem Herzen. Denn das Wort ist darin. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich binde sie um meine Finger, um meinen Bettpfosten. Du bist immer vor meinem Angesicht. Ich werde nicht wanken. Wenn ich auch wandelte im finsteren Tal, so fürchte ich doch kein Unglück, denn du bist mein Absolut. Ich gehe dorthin durch und du ziehst mich hinaus. Ich bin in diesen tiefen Wassern meines Schiffes, doch du bist mein Anker. Amen. Du bist dort hinter dem Vorhang. Du bist der, der mich durch den Sturm steuert. Du bist der, bei mir sein wird, mein Anker der Herrlichkeit. werde ich an die Schatten des Tales kommen. Die Schatten des Todes. Wenn ich ihn aber in den Jordan komme, wenn ich ihn überqueren muss, dann ist er mein Absolut. Ich bin verbunden mit dem Auferstandenen. Dort auf der anderen Seite. Er wird mich durch die gefährlichen Wasser führen. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Amen. Lass die Stürme toben. Tod, was immer es ist. Nichts kann mich scheiden. Ich bin an diesem Pfahl verankert. Dieser Pfahl hält Stand. Er hält innerhalb des Schleiers. Er ist verankert. Er ist drüben an Gott verankert. Er ist an meinem Herzen verankert. Der Heilige Geist führt mich zu der Verheißung. Ich bin nicht, ich werde sein. Ich war eines Tages, werde ich sein. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Gott. Er, der an mich glaubt, wenn auch stirbt, wird doch leben. Und wer lebt und auch an mich glaubt, soll nimmer sterben. Lass den Tod tun, was immer er möchte. Das beunruhigt mich nicht. Weil ich überzeugt bin. Ich bin überzeugt, dass selbst wenn ich durch Krankheit oder durch eine Gewehrkugel eines Tages sterbe, ich weiß nicht wodurch, welchen Unterschied macht das für mich? Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Oh mein, weil ich entschieden bin und weiß, dass er dort drüben am anderen Ufer des Flusses sitzt und mich eines Tages in seine Gegenwart ziehen wird. Gerechtfertigt durch seine Gerechtigkeit, die ich in seinem Tod am Kreuz annahm. Gott unter uns Fleisch gemacht. Immer noch Fleisch in uns. Immer noch Gott in unserem Fleisch. Amen. Er ist mein Absolut. Er ist mein Alles. Außer diesem halte ich nichts in meinen Armen. Ich kenne nichts anderes außer Christus und ihn gekreuzigt. Und ich möchte nichts hören, außer von Christus und ihn gekreuzigt. Mein Herz sagt zu jedem Verheißung Amen. Deshalb weiß ich, dass der Heilige Geist der Kompass ist, der mich zum Wort führt. Kein einziges Mal sagte mir eine der Visionen etwas, was nicht auch im Worte ist. Oh, dadurch erhielt ich meine Sicherheit, Bruder. In der Nacht, als er mich darüber aufklärte, danach untersuchte ich diese Vision. Und ich frage euch, sagten diese Visionen jemals etwas, das gegen das Wort ist? Nicht ein einziges Mal war es verkehrt. Warum? Es ist Gott, das ist mein Verankerungspfahl. Und eines Morgens, da sah ich meine Lieben auf der anderen Seite des Flusses in einer Vision. Es ist dort, ich bin unterwegs in dieses Land. Eines Tages treffe ich dort ein. Ja, das stimmt. Er ist mein Absolut. Er ist meine Sonne. Er ist mein Leben. Er ist mein Verankerungspfahl, mein Nordstern. Alles, was ich mir je wünschen könnte, ist er für mich. Er ist mein Leben. Kirchen sind für mich, ohne eure Gefühle zu verletzen, das möchte ich nicht, aber das Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann es nicht führen, ohne zu schneiden, besonders wenn es in die Dunkelheit steht. Seht, Kirchen sind wie andere Sterne. Sie bewegen sich mit der Welt. Das stimmt. So wie es in der Welt geht, erlauben sie den Frauen, die Haare zu schneiden, Shorts zu tragen und alles andere. Sie werden von Hollywood oder allem anderen bewegt. Aber Bruder, dies bleibt immer die Wahrheit. Das unumstößliche Wort des lebendigen Gottes ist immer noch die Wahrheit. Es ist mein Absolut. Was es sagt, ist die Wahrheit. Lass die Kirchen sich hinwenden, wohin sie wollen. Wenn sie den Namen Jesu Christi in Verruf bringen wollen durch einen Titel, das ist ihre Sache. Aber für mich ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Für mich ist dies das fundamentlegende Wort. Das ist der Eckstein. Ich möchte mit keiner Kirche mitverschoben werden. Ich habe meinen Kompass dabei, den Heiligen Geist, der mich genau auf das Absolut ausrichtet. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich habe es in meinem Herzen verborgen und der Heilige Geist hat mich direkt darauf gewiesen. Und ich bin entschlossen, nichts anderes zu kennen. Das ist mein Absolut. Lass mich einfach so sein. Denn so möchte ich es haben. Oh mein Bruder, Schwester, lass ihn dein Absolut sein. Jawohl. In der schweren Zeit, die ich vor kurzem hatte, als ich alles, Frau und Kind verlor, da fragte mich jemand, hast du an deiner Religion festgehalten? Ich sagte, nein, sie hielt mich fest. Seht ihr, ich hatte ein Absolut und ich wusste, dass ich sie eines Tages wiedersehen würde. Amen. Ich hätte das nicht durchgestanden, wenn ich kein Absolut gehabt hätte. Es macht in mir den Unterschied, dass ich daran befestigt war, weil ich wusste, dass ich sie wiedersehen würde. Durch Gnade bin ich an dem befestigt, der ich bin, sagte, nicht ich war, ewig, allgegenwärtig, allwissend, allmächtig, unendlich, dass er nicht ich war ist, sondern ich bin. Er ist immer noch die Auferstehung, er ist immer noch der Nordstern, er ist immer noch mein Alles. Moses hatte ein Absolut, als er dem brennenden Busch begegnet war. Das war sein Absolut. Als Josua, wisst ihr, manchmal führt euch ein Absolut zu einem Paradox. Das stimmt. Jawohl. Ein Paradox ist reell, kann aber nicht erklärt werden. Es ist ein Paradox. Als Josua dort stand und erkannte, dass er etwas benötigte, Gott hatte ihn beauftragt, hinüberzugehen und das Land einzunehmen, die ganzen Völker hinauszupeitschen und Israel hineinzuführen. Eines Tages wurde die Armee versprengt, irgendwo auf dem Lande, und bemerkt, er wusste, dass er sie hinauspeitschen würde, solange er sie aufgerieben hatte. Und als er es hatte, ging die Sonne unter. Und Josua war an einem Absolut befestigt, dem Worte Gottes, dem Schöpfer. Er war an das Werk gebunden, welches er tun sollte. Amen. Manchmal ist es nicht angenehm, es zu tun. Dann müsst ihr Gefühle verletzen, abschneiden und abhauen. Aber es ist ein Absolut. Er benötigte etwas. Er sagte, Sonne, stehe still. Mond, bleib dort hängen. Und sie stand für 24 Stunden still. Oh, was für ein Paradox. Aber er war ein Absolut gebunden an einen Auftrag. Das stimmt. Gott hat ihn beauauftragt. Johannes war sicher, dass er die Taube sehen würde, wenn sie auf ihn niederkommt. Als ich die Feuersäule sah, so wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus, da wusste ich, dass das Gottes Absolut war, dass eine Erweckung über das Land fegen würde. Ich wusste, dass sie dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde. Und das glaube ich immer noch. Es ist ein Absolut. Obwohl es ein Paradox war, sicherlich war es ein Paradox, dass eine Feuersäule dort in der Luft hing und die Zeitungen und so machten ein Bild davon. Es war ein Paradox vor kurzem, am 25. März dieses Jahres, glaube ich. 3 oder 4 Monate früher, Herren, ist dies die Zeit? Er sagte, wir würden dort sein und 7 Engel würden mir begegnen. Und wenn ich zurückkehre, würde das Buch der 7 Siegel geöffnet werden. Und als ich dort stand mit Bruder Sossman, der hier gerade Amen sagte, als ich dort neben ihm stand, da sagte ich ihm, es wird ein Geräusch ertönen, dass die Landschaft erzittern wird. Und ich sagte, es wird dort sein. So spricht der Herr. Es ist auf Bändern, vielen Bändern, von Phoenix und überall. Es ist so, spricht der Herr. Eines Tages, ich stand dort, zupfte Kletten oder ähnliches von meinem Bein. Dort erschienen die 7 Engel aus dem Himmel und erschütterten den Ort, so dass Felsen, die 50 oder 60 Pfund wogen, den Hügel hinabrollten. Dort standen die 7 Engel, beauftragt, mich zurückzukehren und diese Botschaften zu predigen. Und jeder Einzelne würde sie kommen und sagen, was geschah. Und genauso passiert es. Sie stiegen auf den Himmel, so etwa bis sie 50 Kilometer in der Luft waren. Am gleichen Tag nahmen sie das Bild auf, die Wissenschaft, und es ging um die Welt. Es ist ein Paradox, aber es war ein Absolut. Es hat mich enger mit Christus verbunden, mein Leben in ihn gewickelt. Ich weiß, dass es komisch erscheint. So ist es immer. Für Paulus war es ein Paradox, Jesus auf dem Weg nach Damaskus zu begegnen. Es ist ein Paradox, wenn Gott das schwarze Sünderherz verendet und es in seinem Blute weiß wäscht. Es ist ein Paradox, sicherlich. Glaubt ihr an Paradoxe? Es ist ein Paradox. Wenn es gemäß dem Wort Gottes ist, dann kann es sein Absolut sein. Paulus' Bekehrung war ein Paradox und wurde sein Absolut. Ich erinnere mich vor einiger Zeit, ich saß zusammen mit einem alten Apotheker, wir saßen in einem kleinen Ort. Er sagte, Bruder Branham, ich möchte dich etwas fragen. Er selber war Baptist, er sagte, glaubst du an Paradoxe? Ich sagte, sicherlich tue ich das. Er sagte, ich erzähle dies niemandem außer dir, weil ich weiß, dass du es glaubst. Er sagte, während der Zeit der Depression musste man eine Anweisung der Bezirksverwaltung haben, um Medikamente für die Kranken zu bekommen. Eines Tages saß ich hier in der Apotheke, mein Sohn wartete auf die Kunden. Ich sah, wie eine Frau hineinkam. Man konnte sehen, dass sie bald Mutter wird. Eine zierliche Person. Sie konnte kaum stehen. Sie und ihr Mann waren ärmlich gekleidet. Und sie lehnte sich an die Theke. Er kam und sagte zu meinem Sohn, ich habe ein Rezept des Arztes. Würdest du es mir einlösen, damit meine Frau nach Hause kann? Ich habe versucht, sie in der Schlange stehen zu lassen. Aber schau nur dort auf der Straße, das würde 4 oder 5 Stunden dauern. Aber sie ist nicht in der Lage zu stehen, siehst du? Und der junge Bursche sagte, mein Herr, das kann ich nicht tun. Erst muss ich diese Anweisung haben. Ich kann das nicht tun. Es ist gegen die Regel. Sein Vater sagte, dass er dort hinten saß und zuhörte, um zu sehen, was der Junge sagen würde. Dann sagte er, warte mal, mein Sohn, was ist das? Und er ging zu ihm. Der alte Mann war ein echter Christ, ein heiliger alter Mann. Und er sagte, was gibt es denn, mein lieber Bruder? Er sagte, meine Frau ist kurz vor der Entbindung. Ich habe das Rezept des Arztes hier, ein Medikament, das sie sofort benötigt. Ich nahm sie dorthin, um anzustehen, aber schau dir die Schlange an. Ich weiß nicht mal, ob ich heute Nachmittag noch hineinkomme. Ich frage mich, ob sie mir das einlösen können. Ich werde mich anstellen, ich werde das Geld holen, die Anweisung, dass die Bezirksverwaltung dafür zahlt. Und er erwiderte, aber natürlich, mein Herr, ich werde es für Sie holen, und legte das Rezept hin und ging zurück. Sein Sohn wartete auf jemand anderes. Er sagte mir, die zierliche Frau schaute ein paar Mal herüber. Sie stand dort, Schweiß auf ihrer Stirn. Man sah, dass sie sehr krank war. Und der Bruder stand dort, hatte den Arm um sie gelegt und sagte, halt durch, Liebling, nur noch eine kleine Weile. Der freundliche Apotheker besorgt uns das Medikament. Er sagte, ich bereitete das Medikament so schnell ich konnte und löste das Rezept ein. Als ich es dann in ihre Hand gab, Bruder Branham, da schaute ich und legte es in eine Hand von Nägeln durchbohrt. Ich sah die Dornen auf seiner Stirn. Ich schloss die Augen und schaute zurück. Ich erkannte genau dort das, was ich dem Geringsten meiner Kleinen getan habe. Das hatte ich ihm getan. Er fragte, glaubst du das? Ich erwiderte, mit ganzem Herzen, Doktor, ich glaube jedes Wort davon. Was ist es? Er sagte, seitdem war Christus mir größer geworden, dass ich dies für jene Frau tun konnte. Er sagte, es ist ein Paradox. Ohne Zweifel würden normale Menschen das nicht glauben. Aber ich dachte, dir erzähle ich es, weil ich weiß, dass du solche Erfahrungen kennst. Ich sagte, ja, mein Herr, das stimmt. Ich erinnere mich an den heiligen Martin, als ich von ihm las. Als er noch ein Junge war, wurde er von Gott gerufen. Seine Familie waren Heiden und sein Vater war ein Soldat und es war Sitte, dass der Sohn ihm nachfolgt. Er sagte, er ging eines Tages durch die Stadt, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube, er war Franzose. Er sagte, er ging durch eine Schlucht oder durch irgendein Gelände. Dort lag ein alter Mann, frierend, sterbend in dem kalten Wetter. Und Menschen gingen dort vorbei, die ihm nichts gaben. Und er hielt an. Die Menschen, die wirklich bekannten, dass sie Gläubige waren, gingen daran vorbei und beachteten den Mann nicht. Der bettelte für etwas, was er um sich wickeln konnte, denn er erfror. Und der heilige Martin ging zu ihm, das war vor seiner Bekehrung, nahm seinen Mantel als Soldat, schnitt ihn in zwei Teile und hüllte den alten Bettler darin ein und zog den Rest an. Die Menschen lachten ihn aus, ein ulkiger Soldat mit einem halben Mantel an. Seht, es lässt euch seltsame Dinge tun. Es war etwas in ihm, er glaubte, dass es einen Gott gab. In jener Nacht ruhte er aus und schlief eine Weile. Da wachte er auf. Jemand weckte ihn und er schaute auf. Dort an seinem Bett stand Jesus in den anderen Teil seines Mantels gehüllt. Das war der Anfang des heiligen Martin. Was war es? Er hatte ein Absolut, das Gottes Wort war es. Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Bruder, ich bin an dieses Absolut verankert. Ich weiß, dass jeder von euch, anstatt eines Altarrufs heute Morgen, ich glaube, ich möchte einen Ruf der Weihe geben. Lasst uns diesem Absolut weihen. Glaubt ihr, dass das Wort Gottes absolut ist? Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass er derselbe ist, der er immer war? Es sind Prediger hier. Möchtet ihr nicht eure Leben weihen, einfach nur das Absolut anzunehmen? Was möchten wir heutzutage? Wozu brauchen wir eine Mitgliedskarte oder eine Empfehlungsschreibe? Wir wollen Jesus Christus. Wir sind an keine Mitgliedskarte gebunden. Wir sind an das Wort Gottes gebunden. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Glaubt ihr das? Lasst uns jetzt aufstehen und unser Leben noch einmal weihen. Ich möchte meins auch weihen. Ich binde mich erneut fest. Ich prüfe meine Verbindung, ob der Knoten fest ist. Ich überprüfe mein Absolut. Herr, wenn etwas in mir ist, neben deinem Wort, nimm es aus mir heraus. Ich kenne nichts außer dir. Nun, jeder von euch auf seine Weise. Ich habe diese Woche zu euch gesprochen. Ich habe euch die Wahrheit gesagt. Gott hat seine Wahrheit bestätigt, wieder und wieder und wieder. Ihr wisst, was das Absolut ist. Nun, ihr und ich zusammen, ihr Frauen, Männer, Jungen, Mädchen, was immer ihr seid, der Chor, ihr Menschen hier oben, überall, alle zusammen, unten im Keller, auf der Empore, an den Wänden, in den Gängen, wo immer ihr seid, lasst uns Jesus als unser Absolut nehmen. Denn wir müssen zum Todesschatten kommen. Ich kenne nichts außer ihm. Er ist mein Absolut. Denn er auferstand in mein Leben und ich weiß, dass er real ist. Lass uns einfach die Hände erheben und beten. Lass uns einen Weihungsgottesdienst haben. Herr Jesus, dein Wort ist von Alters her. Es ist der Anfang und das Ende. Jetzt weihe ich mich dir zusammen mit dieser Versammlung noch einmal. Herr, hier heute am Pult, ich bitte für diese Gemeinde, dem Live-Tabernakel, um eine Weihe. Beende die Unterschiede. Lass sie weg sein. Begangen sein. Vergangen. Prediger des Evangeliums, die euch sorgt und dachtet, irgendetwas würde geschehen. Oh Gott, wir binden uns an diesem Morgen in Jesus Christus fest, das Wort, und sind entschieden, nichts anderes zu kennen als Christus und ihn gekreuzigt. Oh Nordchen, oh Heiliger Geist, oh Gottes Kompass, komm jetzt in unsere Herzen. Wir weihen uns dir im Namen Jesu Christi. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott. Amen.